Herzlich willkommen bei Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen mit Wilma Klaassen van Husen.
Die heute in den absoluten Vorbereitungen für den Kindergeburtstag steckt, der morgen stattfindet, aber natürlich erst nochmal mit dem Lieblingspodcast-Partner Fabian Schwarz heute den Podcast aufnehmen möchte.
Ja, und Fabian ist erholt aus dem Urlaub zurück. Ich wurde mehrfach angesprochen, wie das Date war. War ganz nett, aber ich bin noch Single, also falls jemand will, sagt Bescheid. Und damit Jingle ab. Folge 12. Führung als Systemleistung. Leadership zwischen SuperheldInnen und Systemversagen. Wilma, wie laufen denn die Vorbereitungen für den Kindergeburtstag?
Eigentlich ganz gut, aber ich werde eine Nachtschicht brauchen, um die Torte fertigzustellen. Jedes Jahr gibt es eine Torte. Die einzige, die ich im Jahr backe, ist für Geburtstage.
Welches deiner Kinder hat Geburtstag? Mädchen oder Junge?
Das Mädchen, die Jüngere.
Das Mädchen.
13, also wird schon eine junge
Alter,
Dame und
Alter.
Hat schon sehr konkrete Vorstellungen von ihrer Geburtstagstorte. Also ich habe konkrete Aufträge erhalten, was enthalten sein darf und was nicht.
Okay, und was gibt's? Bist du eine Bäckerin?
Wenn es sein muss, aber ich koche
wenn's
lieber.
Wenn es sein muss. Hm? Okay, gut. Also. Ja, ich bin bei einem und bei anderem nicht so gut. Wenn ich für Freunde koche, koche ich gerne. Wenn ich verliebt bin, koche ich gerne. Guter Einschuss wieder fürs Thema, aber für mich alleine bin ich dann auch eher so. Ein Kollege hat mich mal in Paris auf einer Geschäftsreise gefragt, do you live to eat or do you eat to live? Und das fand ich sehr schön. Also lebst du zu essen oder isst du zum Leben? Was würdest du sagen? Bist du, Nahrungsaufnahme muss passieren, shit drauf, egal, oder bist du Genießerin?
Nein, wir sind Kulinarix, die ganze Familie, definitiv das Erste. Wir lieben Essen und gutes Essen. Und gute Torten, aber wie gesagt, nur einmal im Jahr. Ich back nicht ganz so gerne. Aber für Geburtstage mache ich das. Und ich habe ein richtig cooles Backbuch. Sollte ich das verlinken? Da kann ich richtig tolle Torten mitbacken. Und ist nicht so schwer und schmecken galaktisch gut.
Super. Ja, mega cool. Meine Mama war auch so, ne? Die hat super viel gekocht und gerne gekocht, auch super gekocht. Aber Torten und so gebacken hat sie eigentlich nur, wenn sie musste. Und an unseren Geburtstagen, da wurde gebacken. Und das war immer traumhaft. Und ja, es war hier und da mal eine Backmischung, aber kein Ding, habe ich gar kein Problem mit.
Siehst du, und deswegen back ich an diesen Tagen, damit gute Kindheitserinnerungen bleiben.
Das ist richtig schön. Mega. Ja, cool. Gibt's sonst noch? Sag mir mal ein Sommerhighlight von dir, liebe Wilma. Wir hatten die Sommerfolge jetzt. Nadine hatte mich angerufen und meinte zu mir schon, meine Schwester, warum habt ihr zwei Folgen so schnell? Ich sage, weil wir geil sind, weil wir richtig liefern. Alle anderen machen Sommerpause und wir machen zwei Folgen, weil wir euch alle so mögen.
Ein Highlight war, mit meiner Tochter in Urlaub zu fahren und zwar nach Marokko.
Wow.
Und dort waren wir in einer Familie untergebracht und haben live marokkanisches Leben erlebt und teilen dürfen. Und es war einfach mega super toll. Und das richtig Gute war, dass sie erkannt hat, KI-Translator hilft ihr nicht wirklich bei der direkten Kommunikation. Und ich hoffe, dass ich dann in diesem jetzt gerade begonnenen Schuljahr nicht mehr so viele Diskussionen über Englisch-Vokabeln oder vielleicht auch andere Dinge das haben werde.
Verstehe ich. Okay, super, super cool. Ja, ist eine super Erfahrung für Kinder ins Ausland zu gehen. Mein Sommerhighlight war, ich war jetzt beim Pink Lake Festival in Österreich am Wörthersee. Das ist ein queeres Festival über mehrere Tage. Kein Musikfestival, sondern es wird ganz viel am Strand gelegen und die Backen gebräunt. Und es war super, super schön. Und ich bin total entspannt wieder aus dem Urlaub gekommen diese Woche und freue mich deswegen umso mehr auf unsere Folge. Ja, lass uns reingehen.
Genau, wir haben den Titel ja schon genannt und die Frage ist, ja, wie kam es überhaupt zu dem Thema? Und ich habe KI Habe ich dir doch erzählt, ich habe mein KI-Briefing, mein Weekly-Briefing mit KI erstellt, nur für mich, für meine Themen, die ich gerne habe.
Ja.
Und im letzten Briefing sind drei Theorien da drin aufgetaucht und da habe ich gesagt, oh, irgendwie, das hängt doch zusammen und daraus könnten wir eine gute Folge machen. Und zwar die erste Theorie oder der erste Punkt, der kam, Führungsstil als stärkster Erfolgsfaktor für Change. Und mein erster Gedanke war, oh Gott, schon wieder der nächste Führungsstil und immer diese Führungsstil-Diskussion. Also ich bin ja schon länger im Geschäft und habe schon sehr viele diverse Stilrichtungen erlebt. Und am Ende vom Tage fragt man sich, was soll man noch alles machen und wie soll man sich als Führungskraft noch wenden. Aber der Change-Aspekt war gut. Und in dieser Studie ging es eigentlich darum, dass man drei Arten von Change oder Führungskräften im Change unterscheidet. Change Leader, die super wirksam sind. Change Manager, die moderat, ja, erfolgreich sind. Und Change Controller, die mehr top-down im Kontrollmodus arbeiten, Kontrolle behalten wollen. Und das war die Führungsrolle im Change, die am wenigsten wirksam war.
Ja, und du hast mir rüber geschickt und dann habe ich gesagt, Wilma, ich habe einen Case dazu. Weil ich habe einen Fall von jemandem, der ein krasser Change Leader war. Und ich glaube, da können wir ansetzen. Und wenn du Bock hast,
Genau.
gehen wir da
Lass
rein.
uns in deinen Fall hören.
Es ist gar nicht so lange her. Die Kollegin ist im Bereich, also in einem Businessbereich bei dem aktuellen Arbeitgeber von mir untergebracht. Und diese Kollegin hat 15 Jahre Führungserfahrung gehabt und war also schon mit einigen Wässern gewaschen, hat auch schon verschiedene Positionen im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens gehabt. War immer so 3 bis 5 Jahre bei bestimmten Unternehmen und hat auch immer eine Beförderung mitgenommen, also hat schon viel gesehen und auch schon früh angefangen zu führen. Und ich bin an die Kollegin rangekommen, weil ein Kollege von mir, der auch agiler Teamcoach ist, gesagt hat, Fabian, du machst doch ein Storytelling-Training. Meinst du, ja, also ich gebe bei sowohl externen als auch intern hier und da Trainings zum Thema Storytelling. Und der wollte, dass dieses Team um die Führungskraft herum, das sind so insgesamt 6 Leute gewesen, also die Top-Führungskraft, die Frau, über die ich gerade berichte, und ihr innerster Circle, die alle wiederum Teams führen und Leute unter sich haben, die wollten ein Change-Narrativ gemeinsam erstellen. Und schärfen, weil die Hypothese dieser Person war, dieser ganze Change-Kontrollismus, von dem du jetzt gerade sprichst, um schon mal das Fachwort zu nehmen, also ne, irgendwie Change-Controlling oder Change-Management, damit hatte diese Führungskraft keine guten Erfahrungen gemacht. Die hat gesagt, wir müssen anfangen, erstmal mit einem Change-Narrativ, mit einer Runde von Personen, die sich gemeinsam auf eine Story einschwören und die muss ehrlich sein und die muss transparent sein und die muss für die Leute etwas drinne haben, wo die sagen, oh krass, das nehme ich für mich mit. Das war die Grundvoraussetzung, wie ich überhaupt in diesen Prozess reingekommen bin. Also ich war dort nicht als Coach tätig, sondern als Storytelling-Lehrer. Und in diesem Team habe ich dann plötzlich wahnsinnig viel über gute Führung gelernt und ja, da können wir jetzt gleich mal reingehen.
Okay, ich frage aber noch mal erst nach, weil ich habe es aus dem Briefing ein bisschen anders verstanden, also so, dass wir es vielleicht noch mal alle ein bisschen sortiert kriegen. Nicht die Top-Führungskraft, die mit in deinen Storytelling-Kurs gekommen ist, hat dich angesprochen, sondern ein Kollege.
Genau. Der Kollege war Agile Coach in diesem Unternehmensbereich und der hat gesagt, Fabian, komm rein als Storytelling-Teacher und bring den Leuten mal bei, wie man ein gutes Change-Narrativ knüpft, weil das war eine Anforderung. Also da war Coaching-Leistung auch als Bereich vertreten, aber der hatte mich quasi als Wissensgeber reingeholt. Und während dieser Arbeit, das waren 2 Workshops, a 6 Stunden, mit dieser Führungskraft und ihrem Team, habe ich super viel über Führung gelernt.
Okay. Mich interessiert, was hat die Führungskraft, du hast sie beschrieben, war hochdotiert, war super erfahren, hat, wenn ich es richtig verstanden habe, Wechsel nicht im Unternehmen, sondern ist auch von Unternehmen zu Unternehmen gegangen, um auch solche Projekte mit zu begleiten.
Ja.
Hat also schon einiges an Change gesehen, auch erfolgreich durchgeführt. Und meine Frage ist so, Storytelling ist ja jetzt vielleicht nicht der klassischste Ansatz, an das Thema ranzugehen. Was hat diese Führungskraft dazu gesagt? So, jetzt kommt Fabian und macht mit euch Storytelling.
Also die hat den Workshop angefragt und ihr klassisches Umfeld, die Führungskräfte, die da mit drin waren, die haben gefragt nach, okay, wie wollen wir denn jetzt diesen größeren Change, der in der Organisation kommuniziert wird, wie setzen wir den, war ein Internationalisierungsprojekt, wie setzen wir den denn in unserem Businessbereich, in dem sind ungefähr 200 Mitarbeitende gewesen, wie setzen wir den denn da um? Also ne, eine plus die sechs, die mussten das irgendwie rocken für ihren Businessbereich. Da gibt es auch andere Businessbereiche, die machten das anders. Es gab zentrale Steuerungsinstrumente, zentrale Change-Management-Instrumente, die auf das ganze Unternehmen ausgerollt worden sind, aber jeder musste natürlich auch selber gucken, dass er ihren, in dem Fall Bereich, irgendwie hinbekommt. Und da stand die. So, und dann beginnt so ein Storytelling-Workshop, und das beantwortet hoffentlich deine Frage, immer damit, dass man sich ein bisschen nackig macht voneinander und überlegt, was sind denn die ehrlichen Geschichten hier, die wir erzählen wollen, die wirklich Presse erzeugen. Und dann hat diese Führungskraft, weil die auch Storytelling schon konnte, deswegen hat sie es angefragt und über die Macht dieses Tools bewusst war, zu mir, also zu den Leuten gesagt, passt mal auf. Genauso wie du gerade beschrieben hast, ich habe schon super viele solcher Change-Projekte miterlebt und ich sage euch eine Sache, wenn euch das etwas bringt hier, dann was für euren Lebenslauf. Das hat keiner gesagt von der zentralen Führung, macht das für euren Lebenslauf. Da waren alle interessiert. Wie für unseren Lebenslauf? Ja, sagte die. Ich habe in solchen Change-Projekten immer wahnsinnig in die Röhre geguckt. Das ist super anstrengend. In manchen konnte man seiner Familie eine Postkarte schreiben und sagen, wir sehen uns in 6 Monaten. Das wird viel von euch abverlangen, ja. Und das wird eine lange Durststrecke. Ne? Der Ring ist nicht, um bei der Geschichte zu bleiben, an einem Tag nach Mordor gebracht worden, sondern es waren 3 Bücher. Aber, hat sie gemeint, nach jedem dieser Projekte, wenn ich gemerkt habe, der Change ist jetzt so gut wie durch und ich wollte nicht in den Unternehmen bleiben, weil jede Revolution frisst ihre Kinder. Ne? Also jeder Change sorgt auch mal dafür, dass andere Strukturen entstehen, dass so eine Organisationskultur durchgemischt wird. Darauf meinte sie, wenn ihr selbst, wenn ihr da nicht bleiben wollt, wenn dieses Change-Projekt von der Größe bei euch auf dem Lebenslauf steht, dann könnt ihr danach wechseln und ich konnte da immer 15-25% auf mein Gehalt aufschlagen nach diesen großen Change-Geschichten, die ich mit betreut hatte, weil das kann euch keiner nehmen. Und jetzt kommt wieder das Ding raus mit was Unternehmenskommunikation, ne? Wir hatten das letztes Mal angeteasert in dem Back to Office. Unternehmen kommunizieren nicht, was wahr ist, sondern Unternehmen kommunizieren das, was gerade wichtig und nützlich ist. Ja? Großer Unterschied. Und wichtig und nützlich ist, egal wie dein Change aussieht, Change funktioniert immer. In der Unternehmenskultur hat es immer irgendwie geklappt. Ja, also das ist das, was kommuniziert wird. Ob das stimmt oder nicht, ist erstmal shittegal. Und dann wechselst du und hast halt dann in deinem Arbeitszeugnis stehen, hat über 6 Monate ein Change-Projekt Internationalisierung betreut, bla bla bla, in der Größe, in der Richtung. Und wenn ihr es für eine Sache macht, dann kann ich euch versprechen, macht's dafür, weil es gehaltstechnisch lohnt sich das. Und damit hatte die von 6 Führungskräften bestimmt schon 5, weil wenn dir alles egal ist, selbst wenn du nicht daran glaubst, was das obere Management möchte, persönlichen Wohlstand vermehren ist eine Sache, die dann durchaus bei ganz vielen greift. Und damit hat die erstmal die Tür aufgemacht, damit die überhaupt sich ehrlich über die Probleme und Risiken in diesem Change unterhalten kommen. Weil was hat die gemacht? Die hat quasi gemacht, hey, wir kriegen so ein Change-Handbuch von oben. Ich zerreiße das mal eben. Und ich mache hier mein eigenes Ding. Und das erste eigene Ding ist, ich mache mich nackig für euch. Ich sage euch, wo meine Motivation darin liegt. Und jetzt sagt ihr mir mal, wo eure liegt. Und das war der erste Schritt.
Das bringt mich auf ein paar zentrale Fragen. Also einmal finde ich es spannend, ich gucke ja aus HR-Brille, dass diese Freiheitsgrade dass diese Führungskraft überhaupt die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich will genau das haben. Ich habe da Budget für, ich habe die Rückendeckung. Wir hatten ja auch im Vorfeld so ein bisschen Methodik diskutiert. Ich möchte auch gleich nochmal näher in den Fall, aber ein zentraler Schlüssel ist ja, dass die Freiheitsgrade einmal dahingehend sind, wie baue ich mir mein Projekt, welche Bedarfe, Schulungsbedarfe, Rahmen habe ich. Und ich hoffe, sie hat es nicht ganz so direkt mit der HR-Abteilung abgesprochen, weil da würde ich mich ja glatt wundern, dass sie Juhu geschrien hat, weil das, wie sie die Mitarbeiter überzeugt hat oder ins Boot geholt hat, geht total gegen die Überzeugung von Bindung. Wie binde ich Mitarbeiter ans Unternehmen? Aber wenn du dir das mal im zweiten Schritt überlegst, ist doch genau Bindung ist doch nicht vermeiden von Entwicklung und Kompetenzaufbau, sondern wenn ich entwickle, mache ich mich natürlich unabhängiger als Einzelperson. Aber es wird ja nicht jeder aus dem Team gehen, wenn die Möglichkeiten gut sind, mit Entwicklung weiter mitzugestalten, dann habe ich echte Bindung und nicht Abhängigkeit.
Diese Führungskraft hat sich hat das mitgenommen und hat verstanden, die Organisation und auch ihr Businessbereich muss sich von A nach Z entwickeln. Großer, großer Schritt, das hat die verstanden. Und die hat gleichzeitig gesagt, ich beginne mit dem, was am wichtigsten ist für Führung, mit einer Ehrlichkeit und ich mache mich nackig von meinem Team. Das war der Grundstock, dass die am Ende von diesen 2x6 Stunden Storytelling-Workshop sagen konnte, seid ihr denn jetzt mit mir oder seid ihr gegen mich? Weil sie hat allen schon gesagt, selbst wenn ihr nach dem Change euch in einer Organisationskultur wiederfindet, an die ihr nicht mehr glaubt, selbst dann bringt euch ein erfolgreiches Projekt etwas. Und dagegen konnte keiner was sagen. Sie hat dann auch für ihr Change-Narrativ mit ihrem, also das ist jetzt nebensächlich, aber für ihr Change-Narrativ mit ihrem Team ein sogenanntes, wir nennen das im Storytelling Phönix aus der Asche-Geschichte, so ein Phönix aus der Asche-Ding draus gemacht. Ne? Also der Phönix aus der Asche ist jedem im Begriff. Erstmal muss etwas sterben, damit etwas Neues entsteht. Und dieses, was neu entsteht, ist kräftiger und jünger und neuer und besser als das Alte. Das war das und das hat sie selber begründet mit, hey, ich war schon in mehreren solchen Dingern und das wird jetzt erstmal hier alles wahrscheinlich Zero Dawn, also auf Null runter gehen, bis wir es wieder neu entkeimen lassen können. Aber wir haben da die Chance, dass etwas Tolles Neues entsteht. Wenn euch das tolle Neue nicht gefällt, dann habt ihr trotzdem etwas, was ihr mitnehmen könnt. Und das war etwas, was das Top-Management so natürlich nicht ausgesprochen hat. Die haben gesagt, ja, Unternehmenskommunikation wieder, wir müssen uns dahin bewegen und hier sind die Tools und dann gab es Trainings und so gibt es so einen schönen Change-Fiebel, die habe ich hier auch noch. Da gibt's so ein Riesenbuch und da wird da erklärt, wo wir hinwollen damit. Also das ist alles da so. Ja, okay, gut, aber Papier ist geduldig. Ich habe gerade mit der Fiebel gewunken. Wilma lacht.
Ja, und ich frage da hat die erstmal gesagt, wie viele drauf, Seiten so. Hat die? 100? Wer liest das wieder?
85.
Na fast, also gut
im
geschätzt.
Ring gebunden. Im Ring gebunden, guck. Also.
Mit Spiralblock.
Ja.
Aber das
da ist dann
ja
sowas drin. Da sind so richtige Sachen. Da ist ein Kübler-Ross drin und so. Da ist die Trauerkurve abgebildet und so. Ja, Veränderung und so. Und dann sprich doch mal mit deinen Mitarbeitern darüber, was die Veränderung jetzt für sie bedeutet. So. Da hat die erstmal gesagt, ist alles schön und gut, aber es sind Top-Führungskräfte, die hier sitzen. Die können das. Und da kommt der Punkt, den du auch schon mal reingebracht hast, Wilma, nämlich Vertrauen. Ja, also wie stehst du dazu? Dass diese Führungskraft gesagt hat, und sie hat super erfolgreich den Change durchgeführt, konnte die, dass sie gesagt hat, hey, ich zeige euch jetzt erstmal, dieser innere Kreis ist mir wichtiger als das, was die Unternehmenskultur oben sagt. Wir gemeinsam, you and me against the world, wir machen hier so ein extra Ding für uns. Wir machen es uns jetzt schön zusammen und wir kriegen das durchgerückt. Also die hat sich bewusst gegen oberes Management ausgesprochen damit. Irgendwie gesagt, wir machen unser eigenes Ding und trotzdem wird es erfolgreich. Und selbst wenn es nicht erfolgreich wird, habt ihr am Ende was, womit ihr gehen könnt, das ist mein Versprechen. Fand ich jetzt mal gut. Wie stehst du dazu?
Ich finde es super spannenden Ansatz. Und du hast ja gerade nach Vertrauen gefragt. Also die Führungskraft ist ja reingegangen mit einem Vertrauensvorschuss. Okay, ich gehe hier rein, ich mache mich nackig. Und auf der Ebene entsteht ja eine ganz andere Diskussion. Sobald ich bereit bin zu teilen, das kann man im Privaten genauso, sobald ich über meine Fehler spreche oder sage, okay, das ist nicht gut gelaufen oder hier haben wir echt Probleme in Bereichen, wo man das vielleicht sonst nicht macht, bekommt man ganz oft Feedback, ja, bei mir auch oder so, und dann hat man eine andere Gesprächsgrundlage. Und auch dieses, ich glaube, es schwingt auch dieser Aspekt mit, okay, ich kann der Führungskraft auch vertrauen, dass sie mich gegenüber dem oberen Management auch verteidigt. Und das ist noch so ein zweiter Punkt, wo du bestimmt noch drauf hinaus möchtest, weil der Fall ja noch ein bisschen weitergeht.
Genau. Es gab dann eine große Change-Kommunikationsveranstaltung, weil das obere Management hat dann so verschiedene Meilensteine ausgerollt, wo wir hinwollen. Dann werden immer alle zu so einem All-Hands zusammengekarrt und dann wird gemeinsam darüber geredet, wie weit man jetzt in diesem Change ist. Auch nie ganz ehrlich, ne? Sorry, ich mache mir jetzt ein bisschen lustig über Unternehmenskommunikation, aber ich habe da wirklich nicht viel Gutes gesehen in den letzten Jahren. Und du auch nicht, so sehe ich an deinem Lächeln. So.
Ich muss lachen. Ich übersetze das gleich immer in meine Prozesswelt, und das war ja auch, was wir zwischendurch noch mal ein bisschen diskutiert haben und du deine Fibel gewunken hast, es wird ganz viel aufgeschrieben, auch in Prozessen oder Prozesshandbüchern, die auch kein Mensch kennt, und letztendlich muss das Leben irgendwie funktionieren. Also ich glaube, da ist ganz oft viel Arbeit drin, die man sich auch sparen kann, und vielleicht wäre Storytelling oder andere Formate, wo wir mal wirklich Schritte vorwärts kommen und jeden Tag wieder neu überlegen, mit normalem Menschenverstand vielleicht auch ein bisschen hilfreicher.
Eine Story macht keinen Sommer an der Stelle, auch nicht, natürlich nicht. Und gleichzeitig hilft es aber dazu, erstmal alle einzuschwören. Ne? Das hat sie getan so. Was entsteht da? Also da entsteht ein Zusammenspiel von Menschen und einer Struktur und einer Organisationskultur irgendwie. Und das hat die sehr schön getragen. Und indem sie beispielsweise gesagt hat, hey, ich habe mir jetzt den Kalender angeguckt, nächste Woche sitzen wir 6 Stunden ich habe dann immer wieder eingecheckt mit der, so was da passiert ist, so nach dem Change-Narrativ durch war mit den, sitzen wir 6 Stunden in Meetings, wo wir nur beschallt werden mit irgendwie Change-Kommunikation hier, erster Meilenstein, also wenn wir einen Workshop machen und so. Also all so ein Kram, als ich sie angeguckt, hat er rigoros rausgeschrieben, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, weil die wusste, wir können in unserem Unternehmensbereich, die haben kaum, die Leute, die hier arbeiten, die haben kaum Connection zu dieser Gesamtfirma jetzt gerade, weil die ist ja im Wandel, da verändert sich etwas. Ja. Die haben radikal rausgestrichen, und dann kam es zu der Szene, dass eine benachbarte Führungskraft, ja, auch von einem anderen Unternehmensbereich, der vom Organigramm war, der gleichgeordnet, ist dann irgendwann bei ihr auf der Matte gestanden und meinte, hör mal, dein ganzes Team, deine ganzen Leute, die waren alle nicht bei dieser Change-Kommunikation. Weil was passiert dann auch im Unternehmen? Es wird kaskadiert. Es gibt eine kleine interne Runde aus allen 7 Top-Führungskräften, die kriegen eine Info. Dann gibt's so eine große Leadership-Runde mit allen 20 Führungskräften. Und dann gibt's die große, große Runde, wo alle gemeinsam. Und dann gibt's nochmal, da kommst du nämlich auf 6 Stunden Workshop in 2 Wochen, oder auf Kommunikationsmeetings 2 Wochen. Und dann gibt's nochmal für jeden Einzelbereich so ein Ding, wo man dann gemeinsam so FAQ macht und Sachen abfuscht. Das brauche ich alles nicht. Sondern spricht der Kollege die an und sagt, du warst gar nicht in diesen Meetings. Da sagt sie, nee. Kann mich auch keiner zu zwingen. Ich soll hier einen Change von A nach Z bringen. Das ist meine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe, in diesen Meetings zu sitzen. Und daraus ziehe ich was ich auch aus der Agilität kenne, ne? Aus Scrum, aus erfolgreichen Projekten. Radikaler Fokus, Wilma. Und an der Stelle frage ich mich, ist dir das auch schon begegnet? Radikaler Fokus. Ne? Also hast du da positive Erfahrungen mitgemacht? Weil aus einer HR-Perspektive, ich winke wieder mit der Fibel, kenne ich sowas leider.
Genau. Aber das hast du eigentlich überall, wo du reinfragst, wo sind die richtig coolen, erfolgreichen Unternehmer, auch weltweit gesehen, die sind alle fokussiert. Die verplempern sich nicht nach rechts und links mit anderen Baustellen und wissen ganz genau zu unterscheiden, was ist wichtig und richtig, gerade in diesem Moment.
Aber Prioritäten, ja.
Und die machen, ich kann nicht mehr genau sagen, wer es jetzt war, einer der Tech-Riesen, aber ich kann dir den Namen nicht mehr genau sagen, der hat mal gesagt, ich mache alles zu 100% fokussiert. Wenn ich arbeite oder an diesem Projekt arbeite oder an dieser Übernahme, was auch immer er macht, 100% Fokus. Aber wenn er zu Hause ist, ist er auch dort 100% Fokus Familie. Und wenn er ein Buch liest, ist er total fokussiert in diesem Buch. Und ich glaube, das ist super schwierig, gerade in der heutigen Zeit, wo wir mit so viel Ablenkung leben. Oder ich habe erzählt, meine Tochter wird 13, womit man konfrontiert ist und wie viel Ablenkung da ist, überhaupt diesen Fokus hinzubekommen und sich auszurichten. Ja. Und sich auch nicht selber, wir hatten ja auch so am Randthema so ein bisschen Burnout, Prävention oder wo ist Überlastung und wo muss ich entschlacken. Dafür ist ja dieser Fokus auch gedacht. Und das ist auch eine Gefahr. Wenn ich mich nicht fokussieren kann, verbrenne ich mich in Nebenkriegsschauplätzen, die mich einfach nicht weiterbringen.
Und ich finde, an der Stelle können wir zwei tolle Abzweigungen nehmen, Wilma. Einmal nämlich dieses, dass von Führungskräften dann häufig verlangt wird, dass sie diese Pufferzone werden zwischen einem Team, was ganz viele Ansprüche hat und vielleicht auch nicht möchte, diesen Change, und von oben, es kommt immer mehr Druck, ne? Und das da brennt man aus als Führungskraft, ne? Das ist der eine Bereich. Und ich habe noch einen anderen. Der führt die Story vielleicht noch ein bisschen weiter. Wollen wir da erst einsteigen?
Ich habe noch einen Punkt, den ich da noch reinwerfe. Und
zwar, ja, hau raus, hau raus.
In einer Folge, also das war gleich Folge 9, die beste Führung ist unsichtbar.
Ja.
Auch dieses Thema Sachbearbeitung plus. Wenn ich Führungskraft, deinen Fall jetzt wirklich als Change-Beauftragter verstehe, der auch das Mandat dafür hat und auch nicht angefahren wird, oh, jetzt war er nicht in diesem wichtigen Meeting, das hat ja auch was mit Status zu tun und so, nee, wir sind fokussiert, wir machen das und für sich selber so ein Standing hat. Aber wenn ich Führungskräfte, ich bin ja eben auch viel im Mittelstand, das ist, dein Fall ist gerade ein ganz anderer Kontext, wenn ich solche Change-Projekte angehen will, in einem mittelständischeren Unternehmen und als Sachbearbeiter plus verstanden werde, dann ist diese Fokussierung total schwierig, weil ich ja so viel Tagesgeschäft noch nebenbei laufen habe. Dann habe ich diese Freiheitsgrade gar nicht. Und diese Freiheitsgrade waren ja gerade auch das, was diese Studie, die ich eingangs erwähnt habe, mit offenlegt. Wir brauchen hohe Freiheitsgrade, um diese Projekte erfolgreich voranzutreiben.
Ja. Absolut. Und ich glaube, dann kommen wir zum Folgentitel auch super schön. In dem Fall ist nämlich dann Folgendes irgendwann passiert, dass dann natürlich fiel das auf, die zieht sich immer raus. Warum darf die sich rausziehen mit ihren Leuten? Das ist gefragt worden. Das ist dann einmal an HR gespielt worden. HR hat gesagt, wir haben dieses Change-Programm. Man hat eine große Welle gemacht. Sorry, dass ich jetzt das, in dem Fall war es die Personalabteilung, du lachst schon, da weiß ich auch, jeder andere sein können. Eine große Welle gemacht. Hey, wir haben dieses Buch hier und da steht drin, wie wir das machen sollen. Die haben das Buch als Zwangsweg vorgesehen. Da wurde Geld für bezahlt. Das ist eine Consultancy dran gewesen, die hat das angefasst, ne? Da wurde viel Geld für bezahlt, dass diese Change-Fibel da ist. Es war dann so, wenn das Buch nicht gemacht wird, heißt das, ihr habt keinen guten Change. Aber wie so ein Buch dann eher verstanden werden sollte, wäre wie zum Beispiel mein Kollege, der da auch super aktiv war, von dem ich erzählt hatte, ich war ja nur für den Storytelling-Workshop da, der gesagt hat, okay, gut, das sind Angebote. Und der hat sich immer wieder mit dieser Führungskraft und ihrem Top-Führungsteam zusammengesetzt und geguckt, in alter Coaching-Manier, meet the people half step ahead, trifft die Leute einen halben Schritt auf dem Weg. Nicht das ganze Buch, ihr müsst das alles machen, das sind 10 Schritte, einen halben Schritt. Wo steht ihr denn jetzt gerade? Und welches dieser Tools und Instrumente könnten wir als nächstes brauchen? Und dann kommt plötzlich raus, nee, du brauchst vielleicht gar keinen FAQ, weil die haben alle verstanden, was los ist. Du brauchst, weil eine von den 5 Führungskräften noch nicht so voll on board ist, das merkte man dann immer wieder in diesen Meetings, die brauchen Coaching. Dann hat man ein Coaching-Angebot gemacht. Dann wurde sich so eine typische Dreiecksvereinbarung geschlossen zwischen der Top-Führungskraft, also der Managerin, die hier so ein bisschen als Heldin dasteht, und des Agile-Coaches und der Führungskraft, die nicht weiterkam. Und es wurden gemeinsam Ziele entwickelt, wie man gesagt hat, okay, gut, wie können wir dich denn jetzt persönlich unterstützen, bei diesem Change-Narrativ weiterzukommen? Also persönliches Coaching war dann ein Ding. Das stand auch sicherlich irgendwo in der Fibel unterschwellig mit drin oder sowas, aber es wirkte alles so wie, hey, hier ist der Wasserfallplan von, wie der Change abläuft. Und so läuft es halt nicht. Du musst gucken, wo das Ganze ankommt und dann kannst du ansetzen mit Coaching, Mentoring, um da irgendwie reinzukommen. Und an der Stelle hat die Führungskraft halt dann auch zu HR zurückgesagt und da bin ich beim Folgentitel. Es geht nicht darum, dass wir den Leuten den Skill einprügeln, ich winke wieder mit dem Buch, den Skill einprügeln, Change zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Es geht darum, dass wir die ernst nehmen mit ihren Problemen, da wo die stehen und die alle da abholen, wo die sind. Wir müssen, und da ist der Folgentitel, ein System bauen, was gute Führung ermöglicht. Und das spiele ich dir jetzt zurück, liebe Wilma. Wie bauen wir Systeme, die gute Führung ermöglichen?
Ich bleibe mal bei deiner gerade noch gewinkten Fibel und dem, was du zur Theorie gesagt hast, die ja eigentlich abgebildet ist in der Fibel. Super theoretisch ausgearbeitet, alles richtig, alles super belegt. Ich habe ja auch oft hier genug Studien oder Theorien rezitiert. Also jeder hat schon bestimmt gemerkt, ich liebe theoretische Grundlagen. Aber was
dafür
passiert?
Dafür lieben wir dich, Wilma. Dafür deswegen mache ich das mit dir. Ohne Scheiß, wirklich, weil ich das liebe. So,
ja, pass
sorry.
Auf. Und ich danke schön für die Croissant. Und ich sag dir aber, wie mein Selbstverständnis Theorien gegenüber ist. Und dafür bleibe ich bei deinem Beispiel mit der HR-Abteilung. Die HR-Abteilung möchte ja auch nachher ihre Entwicklungsvorgaben, ihre Fibel, die sie ausgearbeitet hat, erfolgreich umgesetzt werden oder sehen, dass sie erfolgreich umgesetzt wird. Okay, alle haben sich dran gehalten, super, das war super erfolgreich, das ist genauso aus der Theorie beschrieben und das können wir jetzt hier 1:1 umsetzen. Also wenn die Führungskraft in deinem Fall jetzt mit ihrem Change gescheitert wäre, ja, die hat sich ja auch nicht an unsere Führungsfibel gehalten oder Change-Fibel. Dann gibt es ja eine ganz einfache Erklärung, aber wie du schon gesagt hast, so einfach läuft das ja nicht. Und mein Verständnis von Theorie ist, eine Theorie wird ausgearbeitet aus beobachteten Verhalten anhand statistischer Methoden. Welche statistischen Methoden man wählt, bleibt dem Wissenschaftler über. Sozusagen, ja, kann er sich entscheiden. Und diese Theorie spiegelt einfach nicht die Realität wider. Es ist ein Modell für die Realität, in der es gut funktioniert. Wenn ich dieses oder jenes mache, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, wenn wir hohe Freiheitsgrade im Projekt einräumen, das ist die Theorie, ist der Change erfolgreicher? Dann sind diese Change Leader erfolgreicher. Aber das kann ich ja nicht als Theorie niederschreiben und einfordern. Also es geht einfach darum, dass ich versuchen muss, die Theorie wieder mit Leben zu füllen, mehr oder weniger, wie sie beobachtet wurde. Und nicht als Theorie runtergebetet, jetzt mache ich Step A, B und C. Es ist immer ein System und somit ein Systemversagen. Also die Theorie alleine gibt mir einen Rahmen oder aha, okay, da sollte ich drauf achten. Aber es beschreibt mir nicht 1:1, welche Schritte ich exakt gehen muss. Fabian, jetzt habe ich so ein gutes Plädoyer zu Theorien gehalten, aber zurück zu Führungstheorien. Wir haben doch eigentlich wirklich gut super geschulte Führungskräfte und haben auch eigentlich die richtigen Führungskräfte ausgewählt. Und da ist letztendlich mein Fazit, wir haben überhaupt kein Führungsdefizit, sondern wir haben ein Umsetzungsdefizit. Und das heißt, wir müssen doch Strukturen schaffen, in denen Verantwortung möglich wird, statt unnötiger Prozessblockaden, Regularien aufzubauen, die sozusagen wieder entmachten, die Führungsverantwortung absprechen, wieder zurück zu Control on Demand. Und das sieht man ganz oft, dass auf der einen Seite Führungsverantwortung eingefordert wird, aber strukturell in diesem Ausmaß, wie du das jetzt berichtet hast, gar nicht zugelassen werden.
Ja, und da wird den Leuten so in einer gewissen Art und Weise das Erwachsensein abgesprochen, finde ich manchmal. Das habe ich so oft in meinen Workshops gesagt, irgendwie so, let's treat the people as adults. Und da gab es dann dieses schöne Beispiel mit dem Feuerwehr, mit der Freiwilligen Feuerwehr so, ne? Es gibt Leute, die sind in der Freiwilligen Feuerwehr in einer hohen Position, die führen da auf dem Dorf oder im Schützenverein, im Karnevalsverein, vielleicht auch organisierst du eine Skifreizeit oder sowas. Da wird den Leuten zugetraut, dass sie eigenständig, selbst organisiert es irgendwie schaffen, 40 Kinder mit 4, 5 BetreuerInnen, die sind alle zwischen 16 und 22 Jahre alt, aufs Ferienlager zu gehen. Irgendwie schaffen wir als Gesellschaft das so. Aber sobald dann die Leute in einem Unternehmen sind, wird denen jegliche Verantwortung aus Bürokratiegründen abgesprochen, ja, und gesagt, plötzlich kannst du das alles nicht mehr. Und da, glaube ich, setzt agil auch wieder schön an, weil das kenne ich so viel aus den agilen Prinzipien, Selbstorganisation fördern, Fokus zulassen, nicht one fits all. Der Scrum Guide hat es drin, der hat das ganz klar drin. Das ist euer Anfang, Schuari, habe ich schon öfter erklärt, ne? Machst du, wie es vorgegeben ist. Aber sobald es dann gemacht hast, brech die Regel, bau dein eigenes System, was funktioniert, darauf auf, ja. Dass dann dieser Gestaltungsspielraum angenommen wird und gesagt wird, hey, du als Führungskraft, du in deiner Business Area, du musst einen Gestaltungsspielraum haben. Und dadurch entsteht dann was ganz Magisches. Dadurch wird diese Pufferzone größer. Also unter dieser Führungskraft jetzt, ne, letzter Teil zu dem Fall, saßen ja dann die 6 Personen. Eine hat Coaching gekriegt, weil die Coaching gebraucht hat. 3 haben mit der Führungshebel ganz gut gearbeitet, haben da reingeguckt. So. 2 andere, keine Ahnung, sind irgendwie mitgelaufen, haben das so hingekriegt mit diesem Change. So, weil am Ende des Tages, Change ist ja auch nicht, wir machen aus Bauarbeitern KI-Doktoren, sondern Change ist ja meistens dann doch so, dass für die einzelne Person die Arbeit eher gleich bleibt. Ja? Und dann hat man mit diesem Führungskräfteteam gesprochen und nach diesen 6 Monaten war diese Abteilung eine der wenigen, die ihre Fälle im Trocknen hatten. Die konnten ganz bewusst alles auf grün reporten an das und auch echt auf grün, nicht Wassermelonengrün, wo dann außen grün und innen rot ist, sondern echtes grün so im Projekt, weil die vorangekommen sind, weil die radikal fokussiert haben, weil die sich gekümmert haben umeinander. Und dafür hat dann diese Führungskraft, die Dame, die oben stand, ihrem Zirkel auch wieder ein krasses Vertrauen entgegengebracht und gesagt, wenn du mir sagst, was du brauchst, dann schaffe ich dir die Ressourcen an und wir kriegen das irgendwie hin. Und wenn es heißt, da ist eine Person in einem Team, ist auch so vorgekommen, die hat hier wirklich den Laden am Laufen gehalten, ich will für die eine Sonderbonuszahlung raushandeln, da hat die nicht mit der Wimper gezuckt und gesagt, okay, wenn du sagst, du brauchst das als Führungsinstrument und willst irgendwie nochmal eine Gratifikation aussprechen, weil da ist was sehr Krasses passiert, oder die auf ein extra Team-Event schicken oder die auf eine extra Schulung schicken, weil die sich das schon ganz lange wünscht, dann ist das plötzlich möglich. Nicht als Karotte on the Stick, sondern als Führungsinstrument, wo man plötzlich sagt, ah, okay, ich habe die Freiheit, hier individuelle Dinge einzusetzen, die meine Leute weiterbringen. Und das fand ich super, super spannend. Und ja, da habe ich viel über Führung gelernt. Vielleicht führe ich mal irgendwann ein Team, I don't know. Ja, da stehe ich beim Case.
Aber ist dann unser Fazit nicht do it your way als Führungskraft und die Aufgabe von der Organisation, der HR-Abteilung ist, dies zu ermöglichen, zu schauen, ist das, wie die Führungskraft es in ihrem Weg tut und jeder tut es auf, weil jeder Mensch etwas anders ist, auf einer anderen Art und Weise, das zu ermöglichen, dafür den Rahmen zu schaffen.
Ja, Rahmen schaffen, da war ich gerade auch gedanklich, Wilma.
Damit letztendlich, das hatten wir in einem anderen Kontext schon mal, vermeiden, dass es zu erlernter Hilflosigkeit kommt. Wir wollen wieder dahin kommen, dass Führungskräfte sich helfen können.
Ja, und wenn ich es runterbreche, hat dieses System funktioniert, weil wir in dem Storytelling-Workshop, jetzt schließt sich der Kreis, die Grundlage gelegt haben für, dass dieses Führungsteam, die 6 plus die eine, diese 7, ja, sind immer 7, die wichtigen, auch im Märchen und so, diese 7 haben es geschafft, einen Vertrauenszyklus zu bauen, der gesagt hat, egal was da draußen crazy in der Organisation passiert, wir stehen zusammen, wir rücken zusammen wie die Pinguine Und wir stehen den Sturm hier durch, weil wir ehrlich miteinander sind und weil wir es schaffen, unser System und unseren Weg zu verteidigen. Und wir nehmen das, was die Organisation uns gibt, nicht als geplanten Weg vor, als Checkliste, die wir abarbeiten müssen, sondern als Angebotsrahmen. Und in diesem Angebotsrahmen bekommt jeder von euch 6 von der 7 alles das, was ihr braucht, um diesen Change umzusetzen. Das kriegt ihr erstmal von mir. Ihr kriegt Vertrauensvorschuss, dass ihr es hinbekommt. Und das hat in den meisten Fällen auch sehr gut geklappt. Weil wenn du den Leuten einen Vertrauensvorschuss gibst, und die haben ja schon ein paar Jahre zusammengearbeitet, und sie konnte belegen, Phönix aus der Asche ist einige Male geklappt sogar, ne? Sie konnte sagen, wenn ihr mitgeht, ihr kriegt am Ende etwas dafür, ihr kriegt ein geiles Arbeitszeugnis von mir, es wird auf eurem Lebenslauf stehen, dass ihr hier ein krasses Projekt mit umgesetzt habt. Das hat für viele schon mal gereicht. Und diese Ehrlichkeit führte dazu, dass die so ein bisschen so eine eigene kultige Gruppe wurde, wir gegen die anderen. Wir machen unser eigenes Ding und es hat super funktioniert.
In-Group und Out-Group. Was hat die In-Group an Erfolgen? Bist du noch drin? Weißt du noch, wie das weitergelaufen ist? Sind sie so eine verschworene Truppe geblieben? Hat die Führungskraft vielleicht doch wieder gewechselt, weil das so erfolgreich beendet wurde, das Projekt?
Nach dem Change ist sie gegangen. Also das war auch vorher irgendwie klar, das war so ihr Stil und die war eine Person, die eine sehr anständige Karriere hinlegen wollte. Das war allen klar. Und trotzdem war die auch damit ehrlich. Also es war niemand, die dir vorgelogen hat, so, hey, wir wollen hier alle zusammen, we are one family. Und dann geht die Person, nee, die hat sehr klar gesagt, wir werden hier für dieses Projekt eine gute Zeit, also eine harte Zeit zusammen haben, aber wir machen die uns so gut wie möglich. Sagt mir, was ihr dafür braucht. Und die Erfolgsfaktoren, die wurden sogar später analysiert vom Unternehmen. Da wird dann jemand reingeschickt, der geguckt hat, warum haben die das geschafft? Und da kam im Groben genau das raus, was wir hier gesagt haben. Vertrauensvorschüsse, eine Offenheit für die Methodiken, die die brauchen. Und dafür braucht es Einzelgespräche. Das ist die Führungskraft, die immer wieder mit ihren Leuten eincheckt, wo steht ihr ehrlich? Was braucht ihr? Und da auch kein Command and Control draus gemacht hat. Und das ist halt immer das Problem, wenn dann solche Führungsfibeln durchgezogen werden, ich bin wieder mit dem Buch, dann kommst du irgendwann da an, dass dann nicht mehr gefragt wird, wo stehst du, was brauchst du, wie geht's dir, was ist dein Blocker, sondern wird gefragt, in dem Buch stand, dass du heute eine E-Mail schreiben sollst, auf welchem Stand du bist mit deiner persönlichen Change-Story. HR hat mir gesagt, du hast da noch keine E-Mail geschrieben. Das müsstest du aber bitte bis Ende der Woche noch machen, weil sonst, das ist nämlich ein bonusrelevantes Thema bei HR, sonst kriegt die HR-Person, die das Change-Programm ausgerollt hat, die Führungsfibel in Auftrag gegeben hat, kriegt nämlich ihren Bonus nicht. Und dann sind die ganz böse. So. Oh, das hat man eben nicht gemacht, sondern man hat gesagt, jetzt ist das mal schön, egal, das geht uns mal am allerwertesten vorbei. Und ja. Das hat
somit hast du schon meine Frage beantwortet, wie es nach innen gewirkt hat und was die Organisation daraus gelernt hat. Vielleicht
ja,
sich
also
neu erfunden
die Organisation
hat,
hat gemerkt, es geht darum, den Rahmen zu schaffen, die Systeme zu halten. Es geht nicht darum zu gucken, die eine Person, deswegen auch der Titel mit der Heldin, ne, in dem Fall, das ist nicht sie gewesen. Wenn du die gefragt hast, warum funktioniert sie, dann hat die auf ihr ganzes Team gezeigt, aber nie auf sich gesagt, wir durften ein System bauen. Und weil die aber auch jemanden über sich hatte, der hat gesagt, ey, ich verstehe nicht, was ihr da macht. Ich hab's nicht so ganz, aber es scheint zu funktionieren. Wir fassen es mal besser nicht von oben weiter an, sondern da auf ein Vertrauen entgegengebracht. Und das wird super schwer in Unternehmen, wo du krasse Zahlen leisten musst, wo vielleicht ein Ownerwechsel drin ist, wo so diese künstliche Kontrolle von oben immer kommt. Schwierig. Die hat das gemacht. Also von der würde ich mir wirklich gerne nochmal einen TED-Talk oder so anhören. Die wird mal irgendwann sicherlich einen machen, dann schicke ich ihn dir. Weil die war krass. Also, und es war nicht ihre Leistung, sondern sie hat es wirklich so schön gezeigt. So, es ging nur darum, ihr Team zu befähigen. Nur. Und da haben wir wieder, finde ich, viel aus beste Führung ist unsichtbar. Es geht darum, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Und ich wiederhole mich. Und ich glaube, wir können Decker ziehen. Was machen wir? Ich muss noch Danke sagen. Wir haben noch Gewinnspiel auszuloben hier.
Ja. Erzähl vom
Was
Gewinnspiel.
Haben wir denn noch? Wir wollten nochmal Danke sagen. Ja, Leute, vielen Dank. Also wenn das so gut läuft, machen wir öfter Gewinnspiele. Es haben sich echt viele gemeldet. Vielen, vielen Dank, dass so viele mitgespielt haben und wir ermitteln die Gewinner jetzt, aber sobald der Podcast released ist, also wenn die Folge released ist, haben die drei Glücklichen schon ihren Preis. Und ja, schönes Community-Event. Ich freue mich. Und das jetzt auch nach einem Jahr Podcast jetzt abschließen zu können. Geil. Wie fühlst du dich damit?
Sehr gut fühle ich mich und freue mich schon auf unser bevorstehendes Offside.
Ja, machen wir
jetzt Zirkuswagen.
Im Zirkuswagen, ja. Mal ein paar Bilder. Cool. Ja, dann.
Wir werden berichten.
Würde ich sagen, moderiere ich mal ab. Was war? Agilität Unplugged. Echte Fälle, echte Menschen. Die 12. Folge. Ihr wart ein Jahr dabei. Schreibt uns mal in die Kommentare, wer alle 12 Folgen gehört hat. Ich bin gespannt. Mit Wilma Klaassen von Husen.
Und Fabian Schwarz.
Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen ist eine Eigenproduktion von uns. Verantwortlich für Redaktion, Produktion und Schnitt sind wir. Wilma Klaassen von Husen und Fabian Schwarz. Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, freuen wir uns über eure Kommentare, eure Bewertungen und wenn ihr den Podcast mit der Glocke abonniert. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren, schaut auf LinkedIn vorbei oder schreibt uns direkt. Alle ausgewählten Tools und Praktiken findet ihr wie immer in den Shownotes. Eine neue Folge Agilität Unplugged erscheint jeden ersten Donnerstag im neuen Monat. Bis zum nächsten Mal.